Wenn wir etwas nach dem Gesetz tun, kann es uns dann retten? Lukas Kapitel 10 Vers 25 bis 30. Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesu: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Was ist das größte Problem der Menschen? Sie leben mit vielen falschen Illusionen. Lukas Kapitel 10 Vers 28: Tue dies, und du wirst leben. Die Menschen leben mit vielen falschen Illusionen. Es scheint, dass sie in dieser Hinsicht besonders verwundbar sind. Sie scheinen intelligent zu sein, lassen sich aber leicht täuschen und sind sich ihrer bösen Seiten nicht bewusst. Wir werden geboren, ohne uns selbst zu kennen, aber wir leben trotzdem so, als ob wir uns kennen würden. Weil die Menschen sich selbst nicht kennen, sagt uns die Bibel, dass wir Sünder sind. Die Menschen sprechen von der Existenz ihrer eigenen Sünden. Und gelegentlich scheint es, als seien die Menschen unfähig, Gutes zu tun, und sie neigen zu sehr dazu, sich selbst als gut zu bezeichnen. Sie wollen sich mit ihren guten Taten brüsten und angeben. Sie sagen, dass sie Sünder sind, tun aber so, als ob sie sehr gut wären. Sie wissen, dass sie weder das Gute in sich haben noch die Fähigkeit, Gutes zu tun, aber sie versuchen, andere und manchmal sogar sich selbst zu täuschen. Komm schon, wir können nicht völlig böse sein. Es muss doch etwas Gutes in uns sein. Deshalb sehen sie andere an und sagen sich: Mensch, ich wünschte, er hätte es nicht getan. Es wäre besser für ihn gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Er wäre viel besser dran gewesen, wenn er so geredet hätte. Ich denke, es ist besser, das Evangelium so und so zu predigen. Er wurde vor mir erlöst, also denke ich, dass er sich mehr wie jemand verhalten sollte, der erlöst worden ist. Ich bin erst vor kurzem erlöst worden, aber wenn ich mehr lerne, werde ich es viel besser machen als er. Sie wetzen die Messer in ihrem Herzen. Warte nur ab. Du wirst sehen, dass ich nicht wie du bin. Du glaubst also, dass du mir jetzt voraus bist, nicht wahr? Wartet nur ab. In der Bibel steht geschrieben, dass die Letzten die Ersten sein werden. Ich weiß, dass das auf mich zutrifft. Warte, und ich werde es dir zeigen. Die Menschen täuschen sich selbst. Auch wenn er an der Stelle des Betreffenden genauso handeln würde, urteilt er dennoch über ihn. Auf die Frage, ob Menschen die Fähigkeit haben, Gutes zu tun, antworten die meisten, dass sie es nicht können. Aber sie haben die Illusion, dass sie selbst die Fähigkeit dazu haben. Also strengen sie sich an, bis sie sterben. Sie glauben, dass sie Güte in ihrem Herzen haben, dass sie die Fähigkeit haben, Gutes zu tun. Sie glauben auch, dass sie selbst gut genug sind. Unabhängig davon, wie lange es her ist, dass sie wiedergeboren wurden, denken sogar diejenigen, die größere Fortschritte im Dienst Gottes gemacht haben: Ich kann dies und das für den Herrn tun. Aber wenn wir unseren Herrn aus unserem Leben herausnehmen, können wir dann wirklich Gutes tun? Gibt es Gutes im Menschen? Kann er Leben und gute Werke tun? Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, Gutes zu tun. Wann immer Menschen versuchen, etwas aus eigener Kraft zu tun, sündigen sie. Manche schieben Jesus beiseite, nachdem sie erlöst wurden, und versuchen, auf eigene Faust Gutes zu tun. In uns allen steckt nichts als das Böse. Wir können nur das Böse praktizieren. Aus uns selbst heraus, auch wenn wir gerettet wurden, können wir nur sündigen. Das ist die Realität unseres Fleisches. Was tun wir immer, das Gute oder das Böse? Böse. In unserem Lobpreisbuch, Lobet den Herrn, gibt es ein Lied, das wie folgt lautet: Ein wertloser Körper, der ohne Jesus Fehler macht, ohne dich bin ich wie ein Schiff ohne Segel, das auf dem Meer segelt. Ohne Jesus können wir nur sündigen. Wir sind die Gerechten, nur weil wir gerettet worden sind. In Wirklichkeit sind wir böse. Der Apostel Paulus sagte: Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich, Römer Kapitel 7, Vers 19. Wenn ein Mensch mit Jesus zusammen ist, spielt das keine Rolle. Aber wenn er nichts mit ihm zu tun hat, versucht er, vor Gott Gutes zu tun. Aber je mehr er sich anstrengt, desto mehr findet er sich im Bösen wieder. Auch König David hatte diese Eigenschaft. Als sein Land friedlich und wohlhabend war, ging er eines Abends auf das Dach, um einen Spaziergang zu machen. Er sah ein verlockendes Bild und verfiel dem sinnlichen Vergnügen. Wie sah er aus, als er den Herrn vergessen hatte? Er war wirklich böse. Er tötete Uria und nahm seine Frau, aber David konnte das Böse in sich selbst nicht erkennen. Er suchte nach Entschuldigungen für seine Taten. Dann kam eines Tages der Prophet Nathan zu ihm und sagte: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber gar nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte, und er nährte es, und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seinem Busen, und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Manne, und es dauerte ihn, von seinem Kleinvieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. 2. Samuel Kapitel 12 Vers 1 bis 4. David sagte: Der Mann, der dieses getan hat, ist ein Kind des Todes. Er wurde sehr zornig und sagte: Er hat so viele von den Seinen, dass er sicher eines von ihnen nehmen könnte. Aber er hat das einzige Lamm des armen Mannes genommen, um seinem Gast etwas zu essen zu machen. Er sollte sterben. Und Nathan sagte zu ihm: Du bist der Mann. Wenn wir Jesus nicht nachfolgen und nicht bei ihm sind, können sogar die Wiedergeborenen so sein. Es ist bei allen Menschen so, auch bei den Gläubigen. Wir stolpern immer, üben das Böse ohne Jesus. Deshalb sind wir heute wieder dankbar, dass Jesus uns gerettet hat, ungeachtet des Bösen in uns. Ich will ruhen unter dem Schatten des Kreuzes. Unsere Herzen ruhen unter dem Schatten der Erlösung durch Christus. Aber wenn wir den Schatten verlassen und auf uns selbst schauen, können wir niemals ruhen. Gott hat uns die Gerechtigkeit des Glaubens vor dem Gesetz gegeben. Was ist wichtiger, der Glaube oder das Gesetz? Glaube. Der Apostel Paulus sagte, dass Gott uns zuerst die Gerechtigkeit des Glaubens gegeben hat. Die Gerechtigkeit des Glaubens stand an erster Stelle. Er gab sie Adam und Eva, Abel, dann Seth und Henoch, bis hin zu Noah. Dann Abraham, dann Isaac, Jakob und seinen 12 Söhnen. Auch ohne das Gesetz wurden sie durch ihren Glauben an sein Wort vor Gott gerecht. Durch ihren Glauben an sein Wort wurden sie gesegnet und erhielten Ruhe. Und die Zeit verging und Jakobs Nachkommen lebten wegen Josef 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten. Dann führte Gott sie durch Mose in das Land Kanaan. Doch während der 400 Jahre der Sklaverei hatten sie die Gerechtigkeit des Glaubens vergessen. So ließ Gott sie durch sein Wunder das Rote Meer durchqueren und führte sie in die Wüste. Als sie die Wüstesin erreichten, gab er ihnen das Gesetz am Berg Sinai. Er gab ihnen die 10 Gebote, die 613 detaillierte Artikel des Gesetzes enthalten. Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Lass Mose auf den Berg Sinai steigen, und ich werde dir das Gesetz geben. Gott gab Israel das Gesetz. Er gab ihnen das Gesetz, damit sie es hätten, Erkenntnis der Sünde, Römer Kapitel 3 Vers 20. Es ging darum, sie wissen zu lassen, was ihm gefiel und was ihm nicht gefiel, und ihnen seine Gerechtigkeit und Heiligkeit zu offenbaren. Das gesamte Volk Israel, das 400 Jahre lang in Ägypten versklavt war, überquerte das Rote Meer. Sie hatten den Gott Abrahams, den Gott Isaaks, den Gott Jakobs nie getroffen. Sie kannten ihn nicht. Und während sie diese 400 Jahre als Sklaven lebten, hatten sie die Gerechtigkeit Gottes vergessen. Zu dieser Zeit hatten sie keinen Anführer. Jakob und Josef waren ihre Anführer, aber sie waren gestorben. Offenbar gelang es Josef nicht, den Glauben an seine Söhne Manasse und Ephraim weiterzugeben. Deshalb mussten sie ihren Gott wiederfinden und ihm begegnen, weil sie die Gerechtigkeit Gottes vergessen hatten. Also gab Gott ihnen zuerst die Gerechtigkeit des Glaubens und gab ihnen dann das Gesetz, nachdem sie den Glauben vergessen hatten. Er gab ihnen das Gesetz, um sie zu ihm zurückzubringen. Um Israel zu retten und es zu seinem Volk, dem Volk Abrahams, zu machen, befahl er ihnen, sich beschneiden zu lassen. Sein Zweck, als er sie rief, war erstens, sie durch die Einführung des Gesetzes wissen zu lassen, dass es Gott gibt, und zweitens, sie wissen zu lassen, dass sie vor ihm Sünder waren. Er wollte, dass sie vor ihn traten und sein Volk wurden, indem sie durch das Erlösungsopfer, das Gott ihnen gegeben hatte, erlöst wurden. Und er machte sie zu seinem Volk. Das Volk Israel wurde durch das Gesetz, das Opfersystem, erlöst, indem es an den kommenden Messias glaubte. Aber auch das Opfersystem war mit der Zeit verblasst. Mal sehen, wann das war. In Lukas Kapitel 10 Vers 25 heißt es, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. Der Gesetzgelehrte war ein Pharisäer. Die Pharisäer waren konservative Menschen, die versuchten, seinem Wort gerecht zu werden. Sie waren die Menschen, die zuerst versuchten, das Land zu schützen und dann nach seinem Gesetz zu leben. Und dann waren da noch die Zeloten, die sehr ungestüm waren und dazu neigten, auf Demonstrationen zurückzugreifen, um ihre Visionen durchzusetzen. Wem wollte Jesus begegnen? Sünder ohne Hirten. Solche Menschen gibt es auch heute noch. Sie führen soziale Bewegungen mit Slogans wie »Rettet die unterdrückten Menschen des Landes« an. Sie glauben, dass Jesus gekommen ist, um die Armen und Unterdrückten zu retten. Deshalb lernen sie Theologie in theologischen Seminaren, engagieren sich in der Politik und versuchen, die Benachteiligten in allen Bereichen der Gesellschaft zu befreien. Sie sind diejenigen, die darauf bestehen, lasst uns alle nach dem heiligen und barmherzigen Gesetz leben. Lebt nach dem Gesetz, nach seinen Worten. Aber sie erkennen nicht die eigentliche Bedeutung des Gesetzes. Sie versuchen, nach dem Buchstaben des Gesetzes zu leben, aber sie erkennen nicht die göttliche Offenbarung des Gesetzes. Wir können also sagen, dass es etwa 400 Jahre vor Christus keinen Propheten, keinen Diener Gottes, gab. Auf diese Weise wurden sie zu einer Schafherde ohne Hirten. Sie hatten weder das Gesetz noch einen Führer. Gott offenbarte sich nicht durch die heuchlerischen religiösen Führer der damaligen Zeit. Das Land war zu einer Kolonie des Römischen Reiches geworden. Deshalb sagte Jesus zu den Israeliten, die ihm in die Wüste folgten, dass er sie nicht hungrig wegschicken würde. Er hatte Mitleid mit der Herde, die keinen Hirten hatte. Es gab viele, die zu dieser Zeit litten. Es waren im Wesentlichen die Gesetzgelehrter und andere in solchen Positionen, die über die erworbenen Rechte verfügten. Die Pharisäer stammten aus der Linie Israels, dem Judentum. Sie waren sehr stolz. Und dieser Gesetzgelehrte fragte Jesus in Lukas Kapitel 10 Vers 25, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erwerben? Es schien dem Gesetzgelehrten, dass es unter den Menschen Israels niemanden gab, der besser war als er. Also forderte ihn dieser Gesetzgelehrte, einer, der noch nicht erlöst worden war, heraus und sagte, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erwerben? Dieser Gesetzgelehrte ist nur ein Spiegelbild von uns selbst. Er fragte Jesus, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erwerben? Jesus sagte zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, und du wirst leben. Er forderte Jesus heraus, ohne zu wissen, dass er böse war, ein Klumpensünde, der niemals Gutes tun konnte. Also fragte Jesus ihn, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Was ist Ihre Auffassung vom Gesetz? Wir sind Sünder, die das Gesetz niemals halten können. Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, und du wirst leben, Lukas Kapitel 10 Vers 26 bis 28. Wie liesest du? Das bedeutet, wie du das Gesetz kennst und verstehst. Wie viele Menschen heutzutage dachte auch dieser Gesetzgelehrte, dass Gott ihm das Gesetz gegeben hat, damit er es hält. So antwortete er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gesetz war ohne Fehler. Er hat uns ein vollkommenes Gesetz gegeben. Er hat uns gesagt, dass wir den Herrn lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft und mit all unserem Verstand, und dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Es ist richtig, dass wir unseren Gott von ganzem Herzen und mit all unserer Kraft lieben sollen, aber es war das heilige Wort, das niemals gehalten werden konnte. Wie liesest du? Bedeutet, dass das Gesetz recht und richtig ist, aber wie verstehst du es? Der Gesetzgelehrte dachte, dass Gott es ihm gegeben hat, damit er es befolgt. Aber das Gesetz Gottes wurde gegeben, damit wir unsere Unzulänglichkeiten erkennen und unsere Missetaten vollständig aufdecken können. Es entlarvt unsere Sünden, du hast gesündigt. Du hast getötet, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst nicht töten. Warum hast du mir nicht gehorcht? Das Gesetz deckt die Sünden in den Herzen der Menschen auf. Nehmen wir an, dass ich auf dem Weg hierher reife Wassermelonen auf dem Feld gesehen habe. Gott warnte mich durch das Gesetz, pflücke diese Wassermelonen nicht, um sie zu essen. Du würdest mich beschämen, wenn du es tust. Ja, Vater. Das Feld gehört Herrn so und so, deshalb sollte man sie niemals pflücken. Ja, Vater. In dem Moment, in dem wir vom Gesetz hören, dass wir sie nicht pflücken sollen, verspüren wir einen starken Drang, sie zu pflücken. Wenn wir eine Feder nach unten drücken, tendiert sie dazu, als Reaktion auf uns zu drücken. Die Sünden der Menschen sind einfach so. Gott hat uns gesagt, niemals Böses zu tun. Gott kann das sagen, weil er heilig ist, weil er vollkommen ist, weil er die Fähigkeit dazu hat. Andererseits können wir niemals nicht sündigen und niemals Gutes tun. Wir haben niemals Gutes in unseren Herzen. Das Gesetz sagt niemals, es wurde mit dem Wort niemals festgelegt. Warum? Weil die Menschen Begierde in ihren Herzen haben. Wir handeln nach unserer Begierde. Wir begehen Ehebruch, weil wir Ehebruch in unseren Herzen haben. Wir sollten die Bibel sorgfältig lesen. Als ich zum ersten Mal an Jesus glaubte, glaubte ich nach dem Wort. Ich las, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Ich war ein so böser Mensch, und er starb am Kreuz für mich. Mein Herz schmerzte so furchtbar, dass ich an ihn glaubte. Dann dachte ich, wenn ich schon glauben wollte, dann würde ich nach dem Wort glauben. Als ich Exodus 20 las, stand dort: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich betete in Reue gemäß diesem Wort. Ich durchsuchte mein Gedächtnis, um zu sehen, ob ich jemals andere Götter vor ihm gehabt, seinen Namen vergeblich angerufen oder mich vor anderen Göttern verneigt hatte. Mir wurde klar, dass ich mich bei den Ritualen zu Ehren meiner Vorfahren viele Male vor anderen Göttern verbeugt hatte. Ich hatte die Sünde begangen, andere Götter zu haben. Also betete ich in Reue: Herr, ich habe Götzen angebetet. Dafür muss ich gerichtet werden. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich werde es nie wieder tun. So wurde eine Sünde beseitigt. Dann versuchte ich darüber nachzudenken, ob ich jemals seinen Namen vergeblich gerufen hatte. Dann fiel mir ein, dass ich geraucht hatte, als ich anfing, an Gott zu glauben. Meine Freunde sagten mir: Machst du mit dem Rauchen nicht Schande für Gott? Wie kann ein Christ rauchen? Es rief vergeblich seinen Namen, nicht wahr? Also betete ich erneut: Herr, ich habe deinen Namen vergeblich gerufen. Bitte verzeihen Sie mir. Ich werde mit dem Rauchen aufhören. Also habe ich versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber ein Jahr lang habe ich immer mal wieder geraucht. Es war wirklich schwer, fast unmöglich, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber schließlich gelang es mir, ganz mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hatte das Gefühl, dass mit einer weiteren Sünde umgegangen wurde. Der nächste lautete: Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Es bedeutete, sonntags keine anderen Dinge zu tun, weder Geschäfte machen noch Geld verdienen. Also habe ich auch damit aufgehört. Dann war da noch: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ich habe sie geehrt, wenn ich weg war, aber sie waren eine Quelle des Schmerzes, wenn ich in der Nähe war. Ach du meine Güte, ich habe vor Gott gesündigt. Bitte vergib mir, Herr. Ich betete in Reue. Aber ich konnte meine Eltern nicht mehr ehren, denn sie waren inzwischen beide tot. Was konnte ich tun? Herr, bitte vergib diesem wertlosen Sünder. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Wie dankbar war ich! Auf diese Weise dachte ich, dass ich mit meinen Sünden eine nach der anderen fertig geworden war. Es gab noch andere Gesetze, wie zum Beispiel nicht zu töten, nicht zu ehebrechen, nicht zu begehren. Ich merkte, dass ich nicht ein einziges davon eingehalten hatte. Ich habe die ganze Nacht gebetet. Aber wissen Sie, das Beten in Reue ist nicht angenehm. Lassen Sie uns darüber sprechen. Als ich über die Kreuzigung Jesu nachdachte, konnte ich nachempfinden, wie schmerzhaft sie war. Und er starb für uns, die wir seinen Worten nicht gerecht werden konnten. Ich habe die ganze Nacht geweint, als ich darüber nachdachte, wie sehr Gott mich liebt, und war dankbar, dass er mir wahre Freude gegeben hat. Das erste Jahr, in dem ich die Kirche besuchte, war im Allgemeinen recht einfach, aber die nächsten paar Jahre wurden sehr schwierig, weil ich viel mehr nachdenken musste, damit die Tränen flossen, weil ich es so oft tat. Wenn die Tränen immer noch nicht kamen, ging ich oft in die Berge zum Beten und fastete 3 Tage lang. Dann kamen die Tränen wieder. Ich war durchnässt von meinen Tränen, kam zurück in die Gesellschaft und weinte in der Kirche. Die Leute um mich herum sagten: Du bist so viel heiliger geworden durch deine Gebete in den Bergen. Aber die Tränen versiegten unweigerlich wieder. Im dritten Jahr wurde es dann richtig schwer. Ich dachte an das Unrecht, das ich meinen Freunden und Mitchristen angetan hatte, und weinte wieder. Nach 4 Jahren versiegten die Tränen wieder. Ich hatte zwar noch Tränendrüsen in meinen Augen, aber sie funktionierten nicht mehr. Nach 5 Jahren konnte ich nicht mehr weinen, egal wie sehr ich es versuchte. Nach ein paar weiteren Jahren ekelte ich mich vor mir selbst und wandte mich wieder der Bibel zu. Das Gesetz dient der Erkenntnis der Sünde. Was müssen wir über das Gesetz wissen? Wir können das Gesetz niemals halten. In Römer Kapitel 3 Vers 20 lesen wir, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich betrachtete dies als eine persönliche Botschaft an den Apostel Paulus und glaubte nur an die Worte, die ich wählte. Aber nachdem meine Tränen versiegt waren, konnte ich mein Glaubensleben nicht fortsetzen. Also sündigte ich wiederholt und stellte fest, dass ich Sünde in meinem Herzen hatte und dass es unmöglich war, nach dem Gesetz zu leben. Ich konnte es nicht ertragen. Aber ich konnte das Gesetz nicht verwerfen, weil ich glaubte, dass es dazu gegeben war, befolgt zu werden. Am Ende wurde ich ein Gesetzgelehrter, wie man ihn in der Heiligen Schrift sieht. Es wurde so schwierig, ein Leben im Glauben zu führen. Um der Not zu entfliehen, betete ich und suchte ernsthaft den Herrn. Danach begegnete ich dem Evangelium von Wasser und Geist durch das Wort und kam zu der Erkenntnis und dem Glauben, dass alle meine Sünden erlöst worden waren. Jedes Mal, wenn ich die Worte sah, dass ich ohne Sünde war, war es wie eine frische Brise, die durch mein Herz wehte. Ich hatte so viele Sünden, dass ich beim Lesen des Gesetzes begann, diese Sünden zu erkennen. Ich hatte in meinem Herzen gegen alle 10 Gebote verstoßen. Im Herzen zu sündigen ist auch Sünde, und ich war unwissentlich ein Gesetzesgläubiger geworden. Als ich das Gesetz hielt, war ich glücklich. Aber als ich das Gesetz nicht halten konnte, war ich elend, gereizt und traurig. Irgendwann wurde ich von allem verstört. Wenn mir nur von Anfang an beigebracht würde, nein, nein. Das Gesetz hat noch eine andere Bedeutung. Es zeigt dir, dass du ein Klumpensünde bist, du liebst Geld, das andere Geschlecht und Dinge, die schön anzusehen sind. Es gibt Dinge, die du mehr liebst als Gott. Du willst den Dingen der Welt folgen. Das Gesetz wurde dir gegeben, nicht um es zu halten, sondern um dich selbst als Sünder mit Bösem im Herzen zu erkennen. Wenn es mir damals nur jemand beigebracht hätte, hätte ich nicht 10 Jahre lang leiden müssen. So hatte ich 10 Jahre lang unter dem Gesetz gelebt, bis ich zu dieser Erkenntnis kam. Das 4. Gebot lautet, Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Es bedeutet, dass wir am Sabbattag nicht arbeiten sollen. Es bedeutet, dass wir zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto fahren sollen, wenn wir eine weite Strecke zurücklegen müssen. Und ich dachte, dass ich zu Fuß zu dem Ort gehen sollte, an dem ich predigen sollte, um ehrenhaft zu sein. Schließlich war ich im Begriff, das Gesetz zu predigen. So dachte ich, dass ich das, was ich predigte, auch in die Tat umsetzen musste. Das war so schwierig, dass ich kurz davor war, aufzugeben. Wie es hier heißt, wie liesest du? Ich verstand diese Frage nicht und litt 10 Jahre lang. Auch der Gesetzgelehrte verstand sie falsch. Er dachte, wenn er das Gesetz befolge und sorgfältig liebe, werde er vor Gott gesegnet sein. Aber Jesus sagte zu ihm, wie liesest du? Ja, du hast richtig geantwortet, du nimmst es, wie es geschrieben steht. Versuche, es zu halten. Du wirst leben, wenn du es tust, aber sterben, wenn du es nicht tust. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ihr werdet sterben, wenn ihr es nicht tut. Das Gegenteil von Leben ist Tod, nicht wahr? Aber der Gesetzgelehrte hat es immer noch nicht verstanden. Dieser Gesetzgelehrte sind wir, du und ich. Ich habe 10 Jahre lang Theologie studiert. Ich habe alles versucht, alles gelesen und alles gemacht, Fasten, Illusionen, in anderen Zungen sprechen. Ich habe 10 Jahre lang die Bibel gelesen und erwartet, etwas zu erreichen. Aber geistlich gesehen war ich ein blinder Mann. Deshalb muss ein Sünder jemanden treffen, der ihn erkennen lässt, dass er unser Herr Jesus ist. Dann merkt er, aha. Wir können das Gesetz niemals halten. Wie sehr wir uns auch anstrengen mögen, wir kommen dabei nur in die Hölle. Aber Jesus ist gekommen, um uns mit Wasser und Geist zu retten. Halleluja! Wir können durch das Wasser und den Geist erlöst werden. Es ist die Gnade, das Geschenk Gottes. So preisen wir den Herrn. Ich hatte das Glück, auf verzweifelte Weise meinen Abschluss zu machen, aber einige verbringen ihr ganzes Leben vergeblich mit dem Studium der Theologie und erkennen die Wahrheit nie, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Manche glauben jahrzehntelang oder von Generation zu Generation, werden aber nie wiedergeboren. Wir sind kein Sünder mehr, wenn wir erkennen, dass wir das Gesetz niemals halten können, dann stehen wir vor Jesus und hören auf das Evangelium von Wasser und Geist. Wenn wir Jesus begegnen, überwinden wir alle Gerichte und die Verdammnis. Wir sind die schlimmsten Sünder, aber wir werden gerecht, weil er uns durch das Wasser und das Blut gerettet hat. Jesus sagte uns, dass wir niemals nach seinem Willen leben können. Er erzählte es dem Gesetzgelehrter, aber dieser verstand es nicht. Also erzählte ihm Jesus eine Geschichte, um ihm das Verständnis zu erleichtern. Was lässt Menschen im Glaubensleben fallen? Sünde. Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen, Lukas Kapitel 10 Vers 30. Jesus erzählte ihm, dass jeder sein ganzes Leben lang litt, genau wie dieser Mann, der von Dieben geschlagen wurde und fast gestorben wäre. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jericho ist die säkulare Welt und Jerusalem repräsentiert die Stadt der Religion, die Stadt des Glaubens, der Prahler des Gesetzes. Es sagt uns, dass wir ruiniert werden müssen, wenn wir an Christus als unsere Religion glauben. Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Jerusalem war eine große Stadt mit einer großen Bevölkerung. Es gab dort einen Hohepriester, eine Schar von Priestern, Leviten und viele herausragende religiöse Männer. Es gab viele, die das Gesetz gut kannten. Dort versuchten sie, dem Gesetz gerecht zu werden, scheiterten jedoch schließlich und machten sich auf den Weg nach Jericho. Sie fielen immer wieder in die Welt, Jericho, und trafen auf Diebe. Der Mann traf auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho auf Diebe und wurde seiner Kleidung beraubt. Seiner Kleidung beraubt zu werden, bedeutet, dass er seine Gerechtigkeit verloren hat. Es ist für uns unmöglich, nach dem Gesetz zu leben. Der Apostel Paulus sagte in Römer Kapitel 7 Vers 19 bis 20, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich wünschte, ich könnte Gutes tun und in seinen Worten leben. Aber, denn von innen aus den Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit, Markus Kapitel 7 Vers 21 bis 22. Weil sie in unseren Herzen sind und ständig zum Vorschein kommen, tun wir, was wir nicht tun wollen, und wir tun nicht, was wir tun wollen. Wir wiederholen diese Übel immer wieder in unseren Herzen. Was der Teufel tun muss, ist, uns nur einen kleinen Impuls zur Sünde zu geben. Die Sünden im Herzen der gesamten Menschheit. Können wir nach dem Gesetz leben? Nein. In Markus 7 heißt es, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in denselben eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was von ihm ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Jesus sagt uns, dass es im Herzen eines Menschen böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Habgier, Bosheit, Betrug, Unzucht, einen bösen Blick, Gotteslästerung, Stolz und Torheit gibt. Wir alle haben Mord in unseren Herzen. Es gibt niemanden, der nicht mordet. Mütter schreien ihre Kinder an, nein, das darfst du nicht tun. Ich habe dir gesagt, du sollst das nicht tun, verdammt nochmal. Ich habe gesagt, du sollst das nicht tun. Und dann, du kommst her. Ich habe dir gesagt und gesagt, du sollst das nicht tun. Dafür werde ich dich umbringen. Das ist Mord. Ihr könnt eure Kinder mit euren unbedachten Worten töten. Aber wenn wir unseren ganzen Zorn an ihnen auslassen, werden sie sterben. Wir werden sie vor Gott getötet haben. Manchmal erschrecken wir uns selbst, oh mein Gott. Warum habe ich das getan? Wir sehen uns die blauen Flecken an, nachdem wir unsere Kinder geschlagen haben, und denken, dass wir verrückt gewesen sein müssen, das zu tun. Wir handeln so, weil wir Mord in unserem Herzen haben. Ich tue, dass ich nicht will, dieses tue ich, bedeutet also, dass wir Böses tun, weil wir böse sind. Und es ist so einfach für Satan, uns zur Sünde zu verführen. Nehmen wir an, dass ein Mann, der nicht erlöst wurde, 10 Jahre lang in einer Hütte sitzt, mit dem Gesicht zur Wand und meditiert wie Sun Kul, der große koreanische Mönch. Solange er mit dem Gesicht zur Wand sitzt, ist es in Ordnung, aber jemand muss ihm Essen bringen und den Dreck wegräumen. Dann muss er mit jemandem Kontakt haben. Es wäre kein Problem, wenn es ein Mann wäre, aber nehmen wir an, es wäre eine schöne Frau. Wenn er sie zufällig sieht, war sein ganzes Sitzen umsonst. Er denkt, ich sollte keinen Ehebruch begehen, ich habe es in meinem Herzen, aber ich muss es loswerden. Ich muss es abschütteln. Nein. Geh mir aus dem Sinn. Aber seine Entschlossenheit schwindet in dem Moment, in dem er sie sieht. Nachdem die Frau gegangen ist, blickt er in sein Herz. 10 Jahre harte Arbeit, alles umsonst. Für Satan ist es so einfach, einem Menschen seine Rechtschaffenheit zu nehmen. Alles, was Satan tun muss, ist, ihnen einen kleinen Schubs zu geben. Wenn ein Mensch kämpft, ohne erlöst zu sein, fällt er immer wieder in Sünde. Diese Person zahlt jeden Sonntag treu den Zehnten, fastet 40 Tage lang, betet 100 Tage lang in der Morgendämmerung. Aber Satan lockt sie mit den guten Dingen des Lebens. Ich würde Ihnen gerne eine wichtige Position in der Firma geben, aber Sie sind Christ und können nicht sonntags arbeiten, oder? Es ist so eine tolle Position. Vielleicht könnten Sie 3 Sonntage arbeiten und nur einmal im Monat in die Kirche gehen. Dann würdest du ein hohes Ansehen genießen und einen fetten Gehaltscheck bekommen. Wie wäre es damit? Bei diesem werden wahrscheinlich 100 von 100 Personen überzeugt sein. Wenn das nicht klappt, gibt es Leute, die eine Schwäche für Frauen haben. Satan stellt ihm eine Frau vor die Nase, und er verliebt sich Hals über Kopf und vergisst Gott im Nu. Auf diese Weise wird die Gerechtigkeit des Menschen beraubt. Wenn wir versuchen, nach dem Gesetz zu leben, haben wir am Ende nur noch die Wunden der Sünde, den Schmerz und die Armut, wir verlieren alle Gerechtigkeit. Ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Das bedeutet, dass wir, auch wenn wir versuchen, in Jerusalem zu bleiben, indem wir nach dem Willen des heiligen Gottes leben, immer wieder aufgrund unserer eigenen Schwächen straucheln und ruiniert werden. Und dann werden wir in Reue vor Gott beten. Herr, ich habe gesündigt. Bitte verzeihen Sie mir, ich werde es nie wieder tun. Ich verspreche Ihnen, dass dies wirklich das letzte Mal sein wird. Ich bitte und flehe Sie an, mir dieses eine Mal zu verzeihen. Aber es dauert nie. Menschen können in dieser Welt nicht leben, ohne zu sündigen. Sie können es vielleicht ein paar Mal vermeiden, aber es wäre unmöglich, nicht wieder zu sündigen. Es werden also erneut Sünden begangen. Herr, bitte vergib mir. Wenn das so weitergeht, werden sie sich von der Kirche, der Religion, entfernen. Sie entfernen sich wegen seiner Sünden von Gott und er wird in der Hölle enden. Nach Jericho zu reisen bedeutet, in die weltliche Welt zu fallen, näher an die Welt und weiter weg von Jerusalem zu kommen. Jerusalem war zunächst noch näher. Aber während der Zyklus von Sündigen und Busse wiederholt wird, finden wir uns in den Straßen von Jericho stehend, tief in die Welt gefallen. Wer kann gerettet werden? Diejenigen, die es aufgeben, es selbst zu versuchen. Wem begegnete der Mann auf seinem Weg nach Jericho? Er traf Diebe. Wer nicht einmal im Gesetz lebt, wird zu einem niederen Hund. Er trinkt und schläft überall ein, pinkelt überall hin. Dieser Hund wacht am nächsten Tag auf und trinkt wieder. Ein niederer Hund würde seine eigene Scheiße fressen. Deshalb ist er ein Hund. Er weiß, dass er nicht trinken sollte. Am nächsten Morgen bereut er es, aber er trinkt weiter. Es ist wie bei dem Mann, der auf dem Weg nach Jericho auf Diebe traf. Er wird zurückgelassen, verwundet und ist fast tot. In seinem Herzen ist nur noch Sünde. So ist der Mensch. Menschen, die an Jesus glauben und in Jerusalem nach dem Gesetz leben, bleiben zurück mit nur Sünde im Herzen. Alles, was sie für ihr religiöses Leben vorweisen können, sind die Wunden der Sünde. Wer Sünde im Herzen hat, wird in die Hölle geworfen. Sie wissen es, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Warst du und ich nicht auch dort? Ja. Wir waren alle gleich. Der Gesetzgelehrte, der das Gesetz Gottes missverstanden hat, würde sein ganzes Leben lang kämpfen und schließlich verwundet in der Hölle landen. Er ist wir, sie und ich. Nur Jesus kann uns retten. Es gibt so viele intelligente Menschen um uns herum, und sie geben ständig damit an, was sie wissen. Sie tun alle so, als ob sie nach dem Gesetz Gottes leben würden. Sie können nicht ehrlich zu sich selbst sein. Sie können nicht direkt über richtig oder falsch sprechen, sondern konzentrieren sich immer darauf, ihr Äußeres so zu gestalten, dass sie aufrichtig erscheinen. Zu ihnen gehören die Sünder auf dem Weg nach Jericho, die von Dieben verprügelt werden und die, die schon tot sind. Wir müssen wissen, wie zerbrechlich wir vor Gott sind. Wir sollten vor ihm bekennen, Herr, ich werde in die Hölle kommen, wenn du mich nicht rettest. Bitte rette mich. Ich werde gehen, wohin du willst, ob es hagelt oder stürmt, wenn du mir erlaubst, das wahre Evangelium zu hören. Wenn du mich verlässt, werde ich zur Hölle fahren. Ich flehe dich an, mich zu retten. Diejenigen, die wissen, dass sie in die Hölle kommen, diejenigen, die ihre eigenen Versuche aufgeben und sich an den Herrn klammern, das sind diejenigen, die gerettet werden können. Wir können niemals aus eigener Kraft gerettet werden. Wir müssen wissen, dass wir wie der Mann sind, der unter die Räuber fiel.